NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Er ist absoluter Arzt aus Leidenschaft. Dr. Uwe Denker aus Bad Segeberg. Wir sprechen mit ihm in seiner Praxis ohne Grenzen über medizinische Notfälle, die er seit Jahren betreut, gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen, darüber, welche Auszeichnungen er für sein soziales Engagement schon bekommen hat und was seine Wünsche nicht nur für das kommende Jahr sind. Mein Name ist Doreen Pelz und jetzt Moin, Dr. Uwe Denker.
Moin, sag ich auch.
Ich würde einmal kurz zum Einstieg darüber sprechen, was genau macht denn die Praxis ohne Grenzen?
Die Praxis ohne Grenzen ist eigentlich für mittellose Patienten da, die nicht oder nicht ausreichend krankenversichert sind. Und da ist natürlich die große Frage, wer ist das überhaupt?
Menschen, die vielleicht auf der Straße leben, verstehe ich. Aber dann wüsste ich nicht, wer sonst nicht ausreichend.
Das habe ich zu Anfang genauso gesehen wie Sie, als ich die Praxis öffnete. Vor 13 Jahren, da wusste ich nicht, wer kommen würde. War gespannt, wer kommen würde. Und genau diese Klientel hatte ich erwartet. Und die war es eben nicht. Und die ist es eben nicht. Es kommt jetzt zu uns, und aus welchen Gründen, erzähle ich Ihnen nachher, der sogenannte deutsche Mittelstand. Krankenversichert zu sein, ist ja eine Pflicht. Seit 2009 ist es eine Pflicht. Und jeder muss in einer Krankenversicherung sein. Das heißt, er muss regelmäßige monatliche Beiträge bezahlen. So muss ein Selbstständiger mit ungefähr 600 bis 800 Euro Krankenkassenbeitrag im Monat rechnen. Und das, den bezahlt er dann nicht mehr, wenn sein Geschäft plötzlich nicht mehr so gut geht. Dann sagt er, ich bin ja gesund, ich brauche das ja alles gar nicht. Im Moment, ich spare mir einfach dieses Geld für andere Zwecke. Das sieht die Krankenkasse aber anders und sagt, du bist bei uns pflichtig und bleibst bei uns pflichtig. Wenn du jetzt nicht bezahlst, sind das deine Schulden.
Das und damit wird natürlich dieser Haufen immer größer, immer größer.
Zumal diese Schulden mit 5% im Monat versichert,
verzinst
wurden. Und außerdem wurden die Schulden der Schufa gemeldet. Das heißt, ein Selbstständiger bekommt auch keinen Kredit mehr von seiner Bank, wenn er den dann braucht.
Und damit wird es natürlich noch schwieriger.
Damit rauschen dann plötzlich Leute in die Schuldenfalle, in die schwere Schuldenfalle. Und die laufenden Medikamente, die ein Patient meinetwegen braucht, sei es meinetwegen Insulin bei Diabetes und so weiter, die muss er dann selber bezahlen aus eigener Tasche.
Genau, und dafür muss man ja aber trotzdem für ein neues Rezept eigentlich zum Arzt quartalsmäßig seine Krankenkarte da abgeben. Und wenn man das nicht hat, dann kostet wahrscheinlich eben auch schon so ein Besuch beim Arzt, um ein Rezept zu holen, in Anführungsstrichen ein halbes Vermögen.
Da werden Sie vielleicht sagen, ja, das können ja nicht so viele Leute sein. Inzwischen habe ich Zahlen gesammelt und weiß bei den Privatversicherungen, dass mindestens 120.000 Menschen Nichtzahler sind bei einer privaten Krankenkasse. Ja. Das heißt, 120.000 Leute in der Bundesrepublik sind in einen Notlagentarif herabgestuft. Diese Lage der nicht ausreichenden Versicherung gibt es auch bei den gesetzlichen Krankenversicherungen. Ja. Wenn einer nun freiwillig in einer gesetzlichen Krankenversicherung ist, bezahlt er auch den vollen Beitrag. Wenn er es nicht tut, wird er auch zurückgestuft, genauso. Und wie viele Nichtzahler sind das bei den gesetzlichen Krankenkassen? Werden Sie nicht wissen, wusste ich nicht. 500.000.
Wahnsinn.
Die haben einen Verlust dadurch im Jahr von 6,3 Milliarden Euro. Davon wird nicht geredet.
Ja.
Aber das ist ein Betrag, der ansteht.
Der ist schon auf jeden Fall immens. Wie sind Sie denn? Sie haben gerade selbst gesagt, dass Sie das damals, als Sie mit der Praxis ohne Grenzen angefangen haben, hatten Sie auch quasi die Patientinnen und Patienten, die jetzt kommen, nicht so vor Augen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Und wann genau war das? Wann haben Sie die Praxis ohne Grenzen gegründet? Und
die Idee war eine ganz andere. Der Ansatz war ein ganz anderer. Und zwar hatten wir eine Tafel-Idee. Meine Frau und ich waren bei der Segeberger Tafel, eine große Tafel. Und wir dachten, dieses Klientel ist bedürftig. Und die Tafel verteilt ja Lebensmittel. Und wir dachten, wir verteilen mal Mittel zum Leben. Das heißt, wir verteilen Medikamente. Denn ich wusste, hier beim Wegezweckverband, bei unserer Müllverbrennungsanlage, werden im Jahr 20 Tonnen Medikamente verbrannt. Von denen einige noch gar nicht geöffnet sind, die Schachteln, und noch nicht, Verfallsdatum nicht abgelaufen. Aus diesem großen Reservoir wollten wir dann uns Medikamente heraussuchen und an Bedürftige verteilen. Mhm. So bin ich gestartet. Die ersten 2-3 Male der Sprechstunde. Bis meine Aufsichtsbehörde sagte, was du da machst, ist verboten.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Du verstößt gegen das Dispensierrecht der Apotheker. Bist du Apotheker? Das darfst du nicht. Und wenn du das in Zukunft weiter, du darfst weder Medikamente sammeln noch ausgeben. Mhm. Wenn du das tust, belegen wir dich mit einer hohen Strafe und schließen dir deine Praxis. Mhm. Dann hat aber die Apothekerkammer gesagt, wir strecken dir erstmal 1.000 Euro vor, kauf Medikamente und dann hast du Spenden, dann kannst du Medikamente kaufen. Und seit 12 Jahren kaufe ich die Medikamente für meine Patienten.
Also Sie sammeln eigentlich Spenden?
Wir sammeln Spenden und kaufen damit Medikamente. Das war so unser Start. Da habe ich aber gesagt, wieso habe ich nicht das Dispensierrecht? Ich hatte doch mal das Dispensierrecht. Und das habe ich damals unserem Ministerpräsidenten vorgetragen, der dann, bei dem ich dann ein Gespräch hatte. Und hat er gesagt, wieso hattest du das Dispensierrecht? Ja, ich war mal Arzt bei der Bundeswehr, bei der Bundesmarine. Und bei der Marine hatte ich auf der fahrenden Einheit, auf dem großen Tender, hatte ich die Medikamentenlast zu verwalten und rauszugeben.
Da kann man ja nicht einen extra Apotheker noch überall mit hinnehmen.
Nee, wie gesagt, da ließ sich gar nicht diskutieren und wir kaufen Medikamente.
Wie viele Patientinnen und Patienten kommen inzwischen ungefähr zu Ihnen? Also 2.000 Euro für Medikamente klingt erstmal nicht viel und gleichzeitig doch irgendwie ganz schön viel.
Das kommt auch immer darauf an, wer kommt. Wir wussten ja überhaupt nicht, wer kommen würde. Und wie sich die Zahl hier entwickelt hat, ist auch so, ja, konnten wir nicht voraussagen. Wir machen einmal in der Woche Sprechstunde, mittwochs von 15 bis 17 Uhr. Und dann kann jeder ohne Voranmeldung hier erscheinen, der bedürftig ist. Und wir haben gesagt, wir kommen wegen eines Patienten. Wenn einer kommt, ist das genug. Und wenn wir dem helfen können, ist das uns genug. Und inzwischen kommen pro Sprechstunde etwa 5 bis 10 Patienten. Die brauchen ihre Zeit. Insofern, das hört sich nicht viel an. Ich hatte in der Allgemeinpraxis in derselben Zeit hatte ich vielleicht 50 oder 60 Patienten. Ja, aber die, mit 5 bis 6 Patienten bis 10 Patienten sind wir ausgelastet hier.
Das glaube ich.
Und da im gleichen Zeitraum im Land Schleswig-Holstein 6 andere weitere Praxen ohne Grenzen auch aufhaben, summiert sich diese Zahl.
Ja.
Allerdings haben wir inzwischen auch Dauerpatienten.
Ja, das glaube ich.
Also die chronisch Kranken mit ihren Herzmuskelerkrankungen oder Diabetiker, die kommen natürlich seit 8 Jahren hier oder seit 10 Jahren zum Teil hier.
Ja. Es ist mit einer kleinen Praxis hier am Kirchplatz in Bad Segeberg gestartet und Sie haben gerade gesagt, es gibt mehrere Praxen ohne Grenzen noch in Schleswig-Holstein. Wie viele sind?
Ich zähle die ganz gerne mal auf, die auch mal zu nennen, denn die müssen genannt werden. Die sind genauso besetzt wie wir mit Ehrenamtlern, die engagiert sind und wir machen das ja voller Engagement.
Ja, klar.
Ja, das steckt dahinter. Und da fange ich also an. Husum, Flensburg, Rendsburg ist da die Nordachse. Dann Stockelsdorf, Preetz, Neumünster, Segeberg. Und dann nenne ich immer noch nebenbei Hamburg. Aber Hamburg ist inzwischen ist nach uns gegründet, 4 Jahre später, aber ist explodiert.
Das glaube ich auch.
Hamburg ist total explodiert, deswegen nehme ich das raus. Allerdings unter meiner Regie gegründet worden.
Ich wollte gerade sagen, also das Prinzip oder das Konzept, wie es funktioniert, ist quasi das, wie Sie sich das vor Jahren einmal ausgedacht haben.
Man kann kommen. Ich habe den Hamburgern damals durch mein Netzwerk die Räume besorgt und alles Mögliche. Habe den Weg geebnet. Also auch, übrigens auch für andere Praxen in Deutschland, die es auch ganz verstreut gibt. Ich habe eine Segelanweisung für diese Praxis. Wenn die mich fragen, wie gründe ich denn eine Praxis ohne Grenzen, sage ich dir, du kriegst das schriftlich von mir, arbeite die Punkte ab und dann hast du das.
Ja, einmal sozusagen als Vorreiter dadurch Ärger mit der Apothekerkammer bekommen und dann einmal alle Fehler gemacht, die alle anderen nicht mehr machen müssen.
Ich habe diesen Ärger mit der Apothekerkammer allerdings nicht weitergegeben. Das wissen die gar nicht unbedingt. Müssen ihre eigenen Erfahrungen machen.
Das haben Sie für sich behalten. Wie findet man denn die Ärzte, die sich da ehrenamtlich engagieren? Oder lesen die von Ihnen, hören die von Ihnen und melden sich dann und sagen, hey, wir wollen das hier bei uns auch machen?
Wir sind eindeutig bekannt durch die Medien, ganz eindeutig durch die Medien. Und wir in Schleswig-Holstein sind ganz eindeutig bekannt durch den NDR, das ist so. Der NDR hat uns sehr bald auf die Fahnen geschrieben oder hat sie gefördert. Und so haben sie mir, glaube ich, vor 10 Jahren, macht das her sein, mal einen Titel verliehen, Held des Nordens. Das war eine Abstimmung des NDR mit den Zeitungsverlagen. Daraufhin habe ich eine Einladung zum Sommerfest des Bundespräsidenten bekommen. Und zu diesem Fest habe ich ein Team des NDR mitgenommen, ein Fernsehteam. Die haben es dann gefilmt und dann breitet es sich aus über die Lande. Also Fernsehen, Funk, Zeitungen haben es immer wieder bringen müssen, denn sonst ist es in Vergessenheit.
Sie wirken so ein bisschen zurückhaltend, wenn es sozusagen um wirklich die Errungenschaft Ihrer Person in dem Zusammenhang geht. Also Sie haben da ja schon was Besonderes geschaffen, was es halt jetzt nicht nur eben hier in diesen kleinen Räumlichkeiten im Bad Segeberg gibt, sondern an vielen verschiedenen anderen Orten. Wie stolz sind Sie denn darüber, wie sich das sozusagen entwickelt hat? Zusammen mit Ihrer Frau wollten Sie einer Person helfen.
Ich bin sehr stolz, nur man sieht es nicht.
Sie können das Norddeutsch sehr gut verstecken.
Ja, es geht im Grunde um auch jetzt meine ganze gesundheitspolitisches Engagement geht eigentlich um meine Patienten, es geht nicht um mich. Also, es ist schon ganz gut, dass ich bekannt bin. Das ist schon ganz gut. Und deswegen, ich habe mich ja jetzt aus der Praxis jetzt so ein bisschen zurückgezogen, aus der täglichen Sprechstunde und dergleichen. Aus Altersgründen, muss ich schon leider sagen. Aber ich bin schon als Galionsfigur gewissermaßen sichtbar und muss sichtbar bleiben.
Ja, wie ist denn das? Also Sie haben schon gesagt, es ist einmal in der Woche hier Sprechstunde. Wenn man jetzt ein noch praktizierender Arzt ist, wir wissen alle, die Wartezimmer sind überall voll. Man ist quasi so schon mit der Arbeitslast schon an ziemlichen Kapazitätsgrenzen. Und dann macht man aber noch das, was ja auch noch mal extra Zeit kostet.
Das war anders. Bei mir war es anders. Und zwar gab es damals eine Regelung, mit 68 musste man seine Kassenpraxis abgeben. Hatte plötzlich die Kassenärztliche Vereinigung diese Schnapsidee, das zu machen, den 68-Jährigen rauszuschmeißen, gewissermaßen, um Platz zu machen für die Jüngeren, die nachdrängen.
Trinken die danach?
Überhaupt nicht. Völlige Fehlinterpretation. Ich musste also mit 68 aufhören.
Ach so.
Und man hat mich eigentlich dann mit 68 aus voller Fahrt gebremst. Und mein Schicksal drohte mir, im Ziergarten meiner Ehefrau zu verschwinden.
Und dann haben Sie gedacht, bevor ich mir jetzt hier so eine kleine Laubsäge kaufe und im Keller nur noch Laubsägearbeiten mache.
Ja, oder kluge Vorträge oder was weiß ich, oder wie auch immer. Nein, es war damals Bedarf. Damals hat der Leiter des Sozialamtes hier in Segeberg gesagt, du schreitest jetzt auch. Ich bin ja dein Patient, ich spreche jetzt mit dir, wie die Lage in Segeberg ist. In Segeberg gibt es etwa 50 Familien, die sich Gesundheit nicht leisten können, die keine Medikamentenzuzahlungen machen konnten, die keine Praxisgebühr bezahlen konnten.
Stimmt, die gab es zu der Zeit ja auch, diese 10 Euro.
Kannst du nicht um die dich kümmern? Und ich war ja sowieso in der Tafel und ich dachte, das wäre das Klientel. Ja. Sag ich, mache ich. Ich mache mal eine Sprechstunde auf. Und da hatte ich aber keine Räume. Und es dauerte und ich kriegte keine Räume. Und mit der Tafel zusammen sollte ich Räume bekommen. Das klappte dann wieder nicht. Bis eines Tages die Arbeiterwohlfahrt sagte, du darfst in meinem Konferenzraum mittwochs nachmittags 2 Stunden dich hinsetzen mit deiner Arzttasche und arzten. Und das habe ich gemacht. Da habe ich mich da hingesetzt mit der Arzttasche und gesagt, jetzt die Praxis ohne Grenzen ist eröffnet. Praxis ohne Grenzen, die Idee hatte ich, den Namen, der fiel mir nachts ein. Morgens habe ich gegoogelt, gibt es ja schon, gab es noch nicht. Habe ich gesagt, besetzt. Also Praxis ohne Grenzen nenne ich dieses Konstrukt.
Im Sinne von wie Ärzte ohne Grenzen.
Die Ärzte ohne Grenzen, nur jetzt intern stationär in Deutschland, nicht international in Deutschland, setze ich mich hin und mache das. Und am Tag vorher hatte Schleswig-Holstein Magazin berichtet über mich, war gekommen, hatte das aufgenommen, denke, er macht morgen seine Praxis auf da, in den und den Räumen und geht da mal hin, wenn ihr bedürftig seid. Ich habe mich da hingesetzt, mittwochs Nachmittags, mit 2 Stunden mit meiner Frau als Begleitung und es kam niemand. Ich habe gesagt, ist egal, ich warte.
Ja, das ist ja auch immer alles schambehaftet. Das werden Sie ja wahrscheinlich genau. Inzwischen auch gelernt haben, noch mit dazu. Ne? Wer nämlich, also man schämt sich, um Hilfe zu bitten oder zu sagen, ich brauche Hilfe. Ne?
Der Mittelständler sowieso, Der erst recht. Und es kam auch keiner aus Bad Segeberg. Es kam keine, wir hießen zuerst Praxis ohne Grenzen Region Bad Segeberg. Das Region Bad Segeberg haben wir inzwischen weggelassen.
Ja, weil sich wahrscheinlich auch alle geschämt haben. Die haben gedacht, wenn ich da einmal hingehe, wenn mich einer da reingehen sieht, dann ist das hier sofort Stadtgespräch.
Also es kam da keiner. Beim zweiten Mal kam auch keiner. Ich habe gesagt, ich setze mich hier hin, kannst du? Beim zweiten Mal ganz zum Schluss, gegen 17 Uhr, kam doch einer, aber es war der Bürgermeister mit einem Blumenstrauß.
Der mal guten Tag sagen wollte.
Ja, guten Tag, also alles Gute. Und dann ging es langsam los. Dann kamen die ersten Patienten aus Lübeck, dann kamen die aus Hamburg, von Ferne. Mhm. Ja, und wie habt ihr das erfahren, habe ich immer gleich gefragt. Ja, habt ihr ja im Fernsehen gesehen. War ja Schleswig-Holstein-Magazin und dann haben wir gedacht, da fahren wir mal hin.
Ja, also wir sind jetzt, wenn ich mich hier bei Ihnen umgucke, weit entfernt von nur einer kleinen Tasche, die man auf den Konferenztisch stellt. Ja. Hier gibt es ganz viele verschiedene, ich glaube hinter Ihnen, das ist so was, wo man mit den
in die Augen als Untersuchungseinheit.
Genau, so eine Augenuntersuchungseinheit. Ja. Ich sehe ein Ultraschallgerät. Ja. Es gibt eine Liege. Wie sind Sie denn von, also Sie sammeln Spenden, um zum Beispiel Medikamente zu kaufen. Sind Sie denn von, ich stelle einen quasi einen Arztkoffer auf den Tisch dazu gekommen zu sagen, okay, wir kriegen hier wirklich eine richtige Arztpraxis hin.
Das ist auf mich, alles auf mich zugekommen, so langsam durch die Medien. Das war in den Zeitungen und dann nochmal ein Bericht und im Fernsehen. Dann kam plötzlich, wurde die Sanitätsstation der Bundeswehr hier in Segeberg aufgelöst. Sofort bin ich dahin und habe mir die Schränke gesichert, da wo die Arzneimittel reinkommen. Dann rief eine Kollegin aus Heiligenhafen an, ich baue meine Arztpraxis um. Ich habe eine Frauenarztpraxis, willst du mein Mobiliar haben? Habe ich sofort, bin ich hingefahren mit dem Lastwagen, da hatte ich inzwischen diese Räume hier übrigens. Die Kirche hat diese Räume vermietet, war eine Küsterwohnung vorher. Und die stand leer, und da stand nur dieser Schreibtisch. Das war das Einzige, was da drin stand. Und alles andere wurde gespendet. Alles andere ist gespendet worden. Dieses ist eine Augenarztuntersuchungseinheit, die hat uns ein großer deutscher Optiker gespendet und wir haben keinen Pfennig dazu bezahlt. Dann es gibt eine Vereinigung, Gesundes Städtenetzwerk, haben wir Preis verliehen, da habe ich mir ein Ultraschallgerät davon gekauft. Also das sind alles gespendete Geräte, der Ausbau dieser Räume, das Verlegen des Pflasters, des Linoleums. Haben die Handwerker umsonst gemacht, umsonst. Fenster wurden umsonst geputzt, also es wird vieles umsonst gemacht.
Also sozusagen tragen viele Ehrenamtliche in irgendeiner Form dazu bei, dass das hier...
Ehrenamtliche oder sonstige, die Bevölkerung.
Ja. Man könnte ja jetzt denken, ja Mensch, Herr Denker, da gehen Sie aber auch naiv ran, da kommen doch bestimmt auch viele, die das irgendwie ausnutzen wollen. Haben Sie die Erfahrung gemacht?
Die Erfahrung hatten wir vorher schon bei der Tafel gemacht und hatten damit gerechnet, dass 1-2% der Leute, die kommen, Trittbrettfahrer sind. Mhm. Das ist uns aber ganz egal. Das ist uns wirklich egal. Wenn jemand hier kommt und sagt, ich bin in Not und die müssen das ja schildern, ihre Not, dann ist mir im Moment egal, ist er versichert, ist er nicht versichert, ist er mit dem Porsche vorgefahren oder nicht. Das ist mir egal, wenn er in Not ist und mir das sagt, dann sagen wir, das kriege ich wieder hin. Mhm.
Ne? Aber ich glaube.
Und wir sind eigentlich nicht enttäuscht worden bisher.
Das glaube ich auch nicht. Das,
im Gegenteil.
Ich wollte gerade sagen. Also wahrscheinlich kommt auch Ihnen wahnsinnig viel Dankbarkeit dann zurück. Vielleicht berappeln sich ja die Leute dann auch finanziell irgendwann. Und
berichten sie uns dann ja auch, wenn das so ist. Dann sagen sie allerdings, ich möchte hier gar nicht wieder weg.
Ja, weil Sie wahrscheinlich ein spitzenmäßiger Arzt
weil
sind.
Weil wir sind ja jetzt inzwischen mehrere Kollegen, die kamen ja auch dazu.
Ja.
Nach wenigen Wochen kam der erste Kollege, ich mache mit, und der nächste kam mit. Das sind aber alles Leute gewesen, die dann im Ruhestand waren. Mhm. Ein Praktiker in normaler Praxis kann das nicht.
Ich wollte gerade sagen, der hat ja die Zeit gar nicht.
Nein, das kann er nicht. Und alle unsere jetzt inzwischen 6 Ärzte, die hier tätig sind, im Moment sind mehr oder weniger im Ruhestand, machen auch die kleineren Sachen, aber keine großen Praxen mehr. Ne?
Sie haben gerade erzählt, Sie waren dann bei einem Sommerfest beim Bundespräsidenten. Mhm. Jetzt sind Sie eigentlich während der Corona-Zeit nochmal in Anführungsstrichen beim Bundespräsidenten eingeladen gewesen, hat aber nicht geklappt, sondern Sie haben Herrn Günther getroffen, denn Sie haben eine Auszeichnung bekommen.
Ja.
Was ist das für eine?
Ja, neben vielen Aussagen nennt sich Bundesverdienstkreuz.
Jetzt würde man vermuten, dass man den hier irgendwo hinstellt, damit den jeder sehen kann.
Dass ich ihn trage.
Ja. Oder dass Sie ihn permanent sozusagen im Ornat hier aufschlagen. Ist aber nicht so. Ist Ihnen nicht so wichtig wie die Arbeit, die Sie hier gemeinsam mit allen anderen machen?
Ich habe viele andere Preise gekriegt. Einer ist mir sehr wertvoll. Da hängt also auch ein Plakat jetzt im Wartezimmer. Da ist mir der Menschenrechtspreis verliehen worden. Menschenrechtspreis der Tonhalle Düsseldorf. Das war eine große Veranstaltung. Da wurde ich als Einziger ausgezeichnet mit einem Konzert. Also Brahms erste Sinfonie wurde hinterher gespielt mit vollen Zuschauerrängen, 2000 Zuschauer in Düsseldorf. Das war mir sehr viel wert, ja.
Ist ja das, was Sie jetzt auch noch so ein bisschen weitermachen, weil Sie, wenn Sie nicht hier in der Praxis sind, eben, dass Sie halt sagen, ärztliche Versorgung muss ein Menschenrecht sein, egal was wie die finanzielle Situation ist.
Deswegen habe ich, um dieses Menschenrecht durchzusetzen, vor 9 Jahren eine Petition eingereicht beim Deutschen Bundestag, um dieses Menschenrecht Gesundheit für alle im Grunde genommen im Lande durchzusetzen. Das hat die Bundesrepublik vor Jahrzehnten unterschrieben, vor den Vereinten Nationen. Und diese Petition, dachte ich, wäre verloren. Aber vor 2 Wochen habe ich eine Mitteilung bekommen, ich möchte mich nur etwas gedulden. Manche Dinge dauerten etwas länger.
Nach 9 Jahren?
Nach 9 Jahren.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Diese Petition war sehr weit gefasst. Ich habe noch dieses Menschenrecht auf die Republik natürlich ausgedehnt. Habe es aber damals, war ich so europagläubig, das auf Europa ausgedrängt. Und weil alle europäischen Staaten unterschrieben haben. Aber das scheint ein weiter Weg zu sein.
Mhm. Aber wenn Sie jetzt sozusagen in der Gesundheitspolitik sozusagen jetzt so ein bisschen weiterarbeiten wollen. Gibt es da so weltpolitische Ereignisse, europapolitische Ereignisse, die Sie sagen so, oh, ich habe das Gefühl, es ist ein Kampf gegen Windmühlen? Also wird Ihre Arbeit leichter oder haben Sie das Gefühl, sie wird irgendwie durch alles, was in der Welt passiert, ein bisschen schwieriger?
Das kann ich Ihnen einfach beantworten. Als ich meine Praxis eröffnete, hat man mich gefragt, was bist du überhaupt für ein Mensch? Bist du barmherziger Samariter? Bist du Bettelmönch, um die Spenden zu sammeln? Nein, habe ich gesagt, ich bin noch ein drittes Teil dazu. Ich bin ein Don Quixote. Und ich arbeite gegen Windmühlen. Ich reite gegen Windmühlen mit einem untauglichen Pferd. Mit dem Pferd Rosinante gegen Windmühlen.
Und eben auch zu sagen, selbst nach 9 Jahren, vor 2 Wochen, kriege ich ein Anruf, meine Petition ist noch unterwegs. Das ist auch so eine Windmühle, gegen die Sie weiter anreiten,
ja,
oder?
Ja, ich mache einen erneuten Anlauf. Ich mache immer Anläufe zur Spitze. Also jeden Gesundheitsminister, der wieder auftaucht in den vielen Jahren, besuche ich, versuche ich zu kontaktieren. Und ich bin bei Ulla Schmidt angefangen und bin jetzt dabei, Herrn Lauterbach demnächst zu besuchen.
Haben Sie schon einen Termin?
Noch nicht, kein Fessen, nein. Mit dem Vorigen hatte ich relativ guten Kontakt. Naja, das dauert immer etwas, bis man dann weiterkommt. Eine Zusage habe ich allerdings, dass er uns hier besuchen will.
Herr Lauterbach.
Ja.
Und dann?
Unsere 3 Forderungen, die wir jetzt haben. Wir hatten mal 10 Forderungen, wir haben zurückgetroffen auf 3. Wir wollen eine Krankenversicherung für jedermann, eine bezahlbare Krankenversicherung für jedermann, ob arm oder reich. Mhm. Alle müssen es bezahlen können. Wir möchten eine kostenlose Krankenversicherung für alle Kinder und Jugendlichen. wie es in anderen EU-Staaten üblich ist übrigens. Das ist ja nichts, keine neue Erfindung. Mhm. Und wir wollen eine Herabsetzung der Mehrwertsteuer auf verschreibungspflichtige Medikamente. Das sind die drei Forderungen. Die drei Sachen möchte ich mit dem Bundesgesundheitsminister besprechen.
Sie haben schon ein bisschen auf Ihr Alter angespielt, dass Sie aus der Praxis auch ausgestiegen sind, dass Sie sich mehr um Gesundheitspolitik kümmern wollen und auch tun. Denken Sie ans Aufhören?
Ich habe es versucht.
Es droht Ihnen immer noch der Ziergarten Ihrer Frau.
Ja, da bin ich gerne, Gott sei Dank. Nein, das habe ich versucht. Ich war erkrankt, Corona-ähnlich erkrankt mit einem Erschöpfungssyndrom und war gar nicht mehr in der Lage, was zu machen. Ich konnte nicht mehr Auto fahren, nichts mehr. Habe mich nun Gott sei Dank wieder erholt und bekrabbelt mich allmählich. Und sage jetzt, ich bin jetzt für Organisationen und dergleichen bin ich nach wie vor erster Vorsitzender des Vereins. Mache aber keine Sprechstunden mehr. Insbesondere keine täglichen Telefonsprechstunden mehr. Das war nämlich das, was mich sehr belastet hat.
Man hat ja nie Ruhe. Und vor allen Dingen sind ja dann auch sozusagen die Privaträume, in denen man dann sitzt, wo man die Arbeit dann permanent sozusagen mit hinnimmt. Ja, ne?
Mein Handy war offen. War jahrelang offen. Und und das wurde dann auch natürlich ausgenutzt. Und das war einfach nicht mehr zu schaffen. Das mache ich nicht mehr. Ich mache auch nicht mehr, was mir viel Freude gemacht hat, Dankschreiben an die großen Spender. Mhm. Wir kriegen grandiose Spenden. Das ist also ganz toll. Und ich habe mich immer für jede Großspende zumindest persönlich bedankt. Kann ich nicht mehr schaffen. Kriege ich einfach nicht mehr hin. Aber Spenden laufen Gott sei Dank trotzdem noch. Und wir können im Grunde genommen unseren Patienten das zukommen lassen, was anderen Patienten im Lande auch zukommt. Ne?
Die in eine normale Arztpraxis gehen, wenn sie denn
einen Arzt haben. Wir können selbst, was wir früher vor Jahren eben nicht konnten, Organtransplantationen bezahlen. Nicht? Also, das sind alles schon große Sachen oder Dialysen oder solche Geschichten können wir schon mal.
Also könnte man fast sagen, abgesehen von Ihren drei Punkten, die Herr Lauterbach jetzt sozusagen noch umsetzen muss im besten Fall, sind Sie mehr oder weniger wunschlos glücklich? Oder würden Sie sich wünschen, dass es so eine Praxis gar nicht geben muss?
Das ist unser Ziel. Es sollte uns gar nicht geben. Wir definieren uns jetzt wie die Freiwillige Feuerwehr im Gesundheitswesen. Wir sind die Freiwillige Feuerwehr im Gesundheitswesen, ehrenamtlich tätig, löschen den Brand akut, wenn es notwendig ist. Nur wir haben einen Nachteil gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr, wir müssen das Löschwasser selber bezahlen.
Das stimmt.
Und da hätten wir ganz gerne auch die Löschfahrzeuge und dergleichen, da hätten wir gerne Unterstützung vom Staat. Wir bezahlen hier Miete für den Raum. Und wir zahlen wir zahlen Miete und Abgaben für Heizung. Und
klar, alle Unterhaltskosten sozusagen für die
Räumlichkeiten. Wir haben eine einzige Angestellte, die Putzfrau, die natürlich hier sauber machen muss. Das ist klar. Sonst sind wir alle ehrenamtlich tätig. Und da hätten wir gerne für diese Festkosten, da hätten wir gerne eine Unterstützung. Aber wir sind eben froh und stolz darüber, dass wir so vielen Patienten helfen konnten.
Herr Dr. Denker, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich wünsche einen wunderbaren, nicht wörtlich gemeinten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und vielen Dank für Ihren Einsatz hier in der Praxis ohne Grenzen.
Gerne, gern geschehen.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.